Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wir gehen hier gleich mal ab in den serbischen Punkclub. Ja, das ist die serbische Band Ubidi Subatlera. Die spielen heute Abend in Belgrad und zwar veranstaltet von der Berliner Volksbühne. Die ist gerade in Belgrad und unterstützt dort das legendäre Theaterfestival BITEF, das in diesem Jahr offiziell nicht stattfindet, dafür aber im Untergrund läuft, um ein Zeichen zu setzen für die künstlerische Freiheit in Serbien. Was genau die Volksbühne da heute plant, wie man sich das vorstellen kann, ein Festival im Untergrund, das fragen wir gleich nach in Belgrad hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur. Das BITEF Festival in Belgrad, das ist ein sehr traditionsreiches Theaterfestival. Das läuft seit 1967 jedes Jahr, aber in diesem Jahr ist alles anders. Da sollte eigentlich ein Stück von Milo Rau zu sehen sein, dem Schweizer Theatermacher, der für seine politischen Stücke sehr bekannt ist. Aber Milo Rau wurde ausgeladen vom Vorstand des BITEF Festivals. Dieser Vorstand, der steht der Regierung in Serbien nah und denen ist Milo Rau zu kritisch. Milo Rau wurde zur Persona non grata erklärt und diese Ausladung von Milo Rau hat hohe Wellen geschlagen. Aus Protest sind die zwei künstlerischen Leiter des BITEF Festivals zurückgetreten und das bedeutet, dieses BITEF Festival, das findet in diesem Jahr nicht statt, zumindest nicht offiziell. Stattdessen läuft seit Anfang dieser Woche ein Untergrundfestival in Belgrad. Haben wir auch immer wieder drüber berichtet, hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur in den letzten Wochen, was da geschehen ist rund um dieses BITEF Festival. Und jetzt sprechen wir über dieses Untergrundfestival, das seit Anfang dieser Woche läuft. Da nimmt nämlich auch die Berliner Volksbühne teil. Die veranstaltet da heute einen Punkabend mit Berliner und Belgrader Punkbands. Und was da genau zu sehen und zu hören sein wird, das kann ich besprechen mit Jan Krüger. Der ist Bühnenmeister von der Volksbühne und der ist aktuell in Belgrad. Hallo, Herr Krüger.
Guten Tag, hallo.
Sie sind seit gestern vor Ort, haben gestern auch das Festival schon miterlebt, das jetzt eben ohne offizielle Gelder im Untergrund stattfindet, so heißt es. Haben Sie vielleicht so einen Eindruck bekommen, wie man sich das vorstellen muss? Also ein Festival, das nur inoffiziell stattfindet, ist das irgendwie versteckt, ist das kleiner als sonst oder herrscht da irgendwie Angst vor Behörden, die das abblasen könnten?
Also so wie ich das gerade spüre, ist es eigentlich eher so voller Vorfreude und aber auch mit sehr viel Kraft unterwegs und natürlich, es ist alles sehr viel eingestampfter und die Spielstätten, die jetzt für das BITEF 25 als Spielstätten halt genutzt werden, sind um einiges kleiner, würde ich jetzt mal so einschätzen. Aber der Support ist schon sehr ansehnlich.
Sie sind heute Abend im Club Karma Koma in Belgrad und veranstalten da diesen Punkabend. Vergessene Arbeitskämpfe ist der Name dieser Reihe. Was ist das für ein Abend? Was haben Sie da heute Abend vor?
Genau, also unser Abend existiert schon seit 2019 im Roten Salon von der Volksbühne. Um das einfach mal kurz zu erklären, es heißt halt Vergessene Arbeitskämpfe, ein Punkabend. Wir haben diesen Abend erschaffen sozusagen als Kollektiv der ArbeiterInnen der Volksbühne, um auch in Berlin da entgegenzuwirken, dass so viele Rückzugsorte für Subkulturen geschlossen wurden und haben dann halt auch den Zuspruch der Volksbühne bekommen. Und um das nicht einfach inhaltslos als Punkabend stattfinden zu lassen, gibt es jedes Mal am Abend einen vergessenen Arbeitskampf, einen Streik, den wir recherchieren und mit einer Wandzeitung, mit Filmen präsentieren für das Publikum, dass man sich wirklich einfach mal damit auseinandersetzen kann, was alles so in der Welt los ist. Es sind manch dramatische Streiks, die wir da finden und bearbeiten. Und das wollen wir hier eigentlich genau so machen. Nur dass wir, dadurch, dass wir nicht so viel Zeit hatten, haben wir eine Auswahl von unseren Arbeiten mitgebracht. Unsere Wandzeitung, unsere Videos, die man sich ansehen kann, hier sich durchlesen kann, sich informieren kann. Mhm. Und das machen wir in einer kleinen Ausstellung hier in einem separaten Raum, direkt im Karma Koma. Und dann findet ein Konzert statt mit zwei serbischen Bands. Einmal Anima und einmal die Band Ubli Subatlera und dann die Berliner Band Pink Wonder.
Also eine Mischung aus Konzert und einer kleinen Ausstellung, wo dann mehrere Arbeitskämpfe sozusagen dargestellt werden, wenn ich das richtig verstehe.
Genau.
Hat denn der Name Volksbühne, spielt der eine Rolle für die Menschen da in Belgrad? Ist das so ein Name, der da Anklang findet?
Ja, klar. Die Volksbühne Berlin ist natürlich ein Name und auch wir als Arbeitertheater wollen natürlich auch den Support geben und auch dieses Untergrundfestival unterstützen und auch als Haus und auch wir als Veranstaltungsabend wollen einfach zeigen, Berlin, Belgrad, wir sind verbunden, politisch wie auch im weitesten Sinne kämpferisch.
Zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz Ihre Einschätzung zur allgemeinen Stimmung mit da, weil also Milo Rau, der hat ja zur Ausladung seines Stücks gesagt, dass diese Entscheidung, sein Stück zu zensieren, die seit Monaten andauernde Zerstörung der künstlerischen Freiheit bei einem der größten Festivals Europas zerstört und vollendet. Wie erleben Sie denn die Stimmung bei den Festivalmachern in Belgrad gerade? Ist das vor allem Wut? Ist das resigniert? Ist das kämpferisch?
Also resigniert auf gar keinen Fall. Sonst würde dieses ganze Festival nicht in dieser Form jetzt noch einmal stattfinden. Nein, es ist kämpferisch. Natürlich will man sich damit nicht zufrieden geben, dass die künstlerische Freiheit hier in Serbien einfach abgeschafft wird und möchte einfach weiterhin das nicht kampflos hergeben.
Das sagt der Bühnenmeister von der Volksbühne, Jan Krüger, der aktuell in Belgrad ist und der heute Abend einen Punkabend veranstaltet in Belgrad. Vergessene Arbeitskämpfe von der Volksbühne heute Abend im Club Karma Koma in Belgrad zu sehen. Und wir haben hier gesprochen in Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Krüger.
Ja, danke schön.
Und wenn Sie generell mehr wissen wollen zu den Protesten in Serbien und zur Rolle der Theater- und der Kunstszene dort, wir haben das in den letzten Monaten hier viel begleitet in Deutschlandfunk Kultur und Sie finden alle Gespräche und alle Beiträge dazu natürlich in unserer Deutschlandfunk-App. Und jetzt habe ich einen vietnamesischen Song aus Deutschland.
Quê hương Việt Nam, đưa con đi thật xa. Danke Deutschland, dass ich bei dir mein Traum leben kann.
Ja, das ist ein Song von dem deutsch-vietnamesischen Musiker Strong, den hier in Deutschland gar nicht so viele kennen, der aber in Vietnam ein Superstar ist, der da bei einer Castingshow bekannt geworden ist, mittlerweile in großen Hallen, ausverkauften Hallen spielt. Ab heute ist eine Doku über Strong in der ARD-Mediathek zu sehen, die der Frage nachgeht, ob das denn Zufall ist, dass er in Deutschland so wenig bekannt ist. Die Doku begleitet ihn in Deutschland, in Vietnam und lässt auch viele andere Kulturschaffende mit vietnamesischen Wurzeln zu Wort kommen. Die Schauspielerin Minh Khai Phan Thi zum Beispiel oder der Starkoch Thi Duc Ngo, die immer wieder davon sprechen, wie unsichtbar die vietnamesische Community in Deutschland ist und wie wenig die Menschen über die Community eigentlich wissen hier. Die Doku macht diese Menschen sichtbar und heißt auch genauso endlich sichtbar. Und bei mir ist jetzt die Macherin dieses Films, Minh An Sabo de Butch. Herzlich willkommen.
Hallo Massimo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Fangen wir mit der Hauptfigur an, Nguyen Trong Yeu, bekannt eben als Strong, als dieser Musiker in Deutschland in einem Asylbewerberheim groß geworden, in Vietnam mittlerweile Superstar. Was erzählt seine Geschichte? Warum steht er im Zentrum deines Films?
Weil er eine so starke Persönlichkeit ist und auch für die Zerrissenheit dieser zweiten Generation der vietnamesischen Diaspora hier in Deutschland steht. Dieses Gefühl von, wo gehöre ich eigentlich hin? Nach Vietnam oder nach Deutschland? Er ist hier geboren, in Bad Kissingen in Bayern, hier aufgewachsen, viele Jahre lang und ist dann durch Zufall in Vietnam zum Vietnam Idol geworden, 2015. Das war vor 10 Jahren. Und das machte ihn dann zu einem Megastar in Vietnam. Und das hat ihn selbst total überrascht. Und auf einmal ist er dort ein Star und hier in Deutschland eigentlich unbekannt. Ne? Und diese Geschichte, dieses zwischen den Welten sein, zwischen den Identitäten sein und zwischen den Kulturen sein, das macht seine Geschichte aus, finde ich.
Und auch dieses Zufällige, dass er damit gar nicht gerechnet hat, dann dort zum Superstar zu werden. Wie sieht denn das aus, sein Leben dort? Also als der ist ja V-Pop-Star, dieses V-Pop, das habe ich jetzt gelernt durch diese Doku, also vietnamesischer Pop. Was ist er da für ein Star?
Er wird hofiert, er wird chauffiert, er wird zu Auftritten eingeladen, zu Shows, zu Eröffnungen von Immobilienressorts. etc. Da tritt er dann auf mit ein paar Songs und wird dann umschwärmt von Fans, vor allem weiblichen Fans, die ihn dann anhimmeln und Fanartikeln haben und Banner und sowas. Also er ist, er wird da geliebt und angenommen als nicht unbedingt als Vietnamesen, aber als Viet Geo. Das ist ein Vietnamese, der im Ausland aufgewachsen ist. Und das macht ihn vielleicht auch attraktiv für VietnamesInnen. Jemand, der im Ausland sozialisiert ist, der dann nach Vietnam zurückgeht und dort eine Karriere aufbaut. Das ist schon attraktiv.
Ja.
Vor allem, wenn er auch so gut aussieht.
Genau, er heißt ja auch irgendwie the Hot German Guy oder sowas, ne?
Ja, the German Hot Boy.
Genau. Also in Vietnam erfolgreich, Superstar. Es geht in dem Film ja aber auch viel darum, wie es ihm hier in Deutschland geht und wie er hier auch um Anerkennung kämpft. Wir können mal einen kleinen Ausschnitt hören. Da erzählt er, wie er schon als kleiner Junge extrem viel getanzt hat und trainiert hat und wie er damals dann so eine Tanzmeisterschaft gewonnen hat. Und er erzählt in der Doku, was ihn da motiviert hat. Und da wird er ziemlich emotional.
Ein anderer Punkt, was mich sehr anspornt, ist vielleicht anerkannt zu werden von der deutschen Gesellschaft. Dass ich dazugehöre.
Also endlich das Gefühl, dazuzugehören. Das fand ich total spannend, diesen Moment, weil sonst lächelt Stronger die ganze Zeit. Eigentlich in dem Film ist so der gut aussehende, strahlende Star. Und hier kommen ihm dann die Tränen. Wie hast du diesen Moment erlebt?
Das war ziemlich überraschend, weil die Frage ihn auch selbst überrascht hat. Und dann war dieser Moment sehr echt gewesen. Er ist ja sehr professioneller Star auch, der auch mit Medien umgehen kann. Aber diese Frage, warum es ihm wichtig war, Deutschland zu repräsentieren, hat ihn doch ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Und dann war er ziemlich emotional und hat dann sehr ehrlich geantwortet in dem Moment. Das war sehr schön und sehr nah in dem Moment.
Mhm. Und da hat man gemerkt, wie wichtig ihm das ist, ne? Genau diese Anerkennung. Ist das so eine grundlegende Frage für ihn, würdest du sagen, oder für viele Menschen? Du hast ja mit vielen Menschen gesprochen, dass es um Anerkennung geht, Teil dieser deutschen Gesellschaft zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Also vielen Menschen und nicht nur, ich sage nicht nur wir Deutsche, also einfach Menschen mit migrantischem Hintergrund, die hier geboren, hier vielleicht auch nur aufgewachsen sind, die zwischen zwei oder mehreren Kulturen hier aufgewachsen sind, versuchen ihr Bestes, hier in der deutschen Gesellschaft dazuzugehören, tun vielleicht auch sehr viel dafür und bekommen es nicht. Und dieses sich bemühen, aber irgendwie auf der Stelle treten, das ist schon ein frustrierendes Gefühl. Und wenn man das dann bekommt, ist es sehr erfüllend, muss man sagen. Das ist auch ein Gefühl von, ja, ich gehöre hierhin, das ist mein Zuhause, das ist auch meine Heimat. Ich bin ja auch halb deutsch und gehöre zur Gesellschaft dazu. Und das möchte ich auch zeigen. Meine Dankbarkeit, dass ich hier aufgenommen wurde und diese zweite Chance bekommen habe, das möchte man auch zeigen und Deutschland zurückgeben. Und wenn man diese Chance nicht bekommt, ist man so ein bisschen ohnmächtig. Mhm.
Ein Motiv, das sich ja durch den Film durchzieht, ist die Unsichtbarkeit. Du hast ja mit vielen Leuten gesprochen, also Minh-Kai Phan Thi, habe ich gerade schon gesagt, Schauspielerin, bekannt aus Doppelhaushälfte zum Beispiel, oder Mai Duong Kieu, bekannt aus Bad Banks. Viele sprechen von der Unsichtbarkeit der vietnamesischen Community. War das von Anfang an klar, dass mehrere Leute zu Wort kommen sollen? Oder war das erst so ein Strong-Film? Oder wie kam diese Idee? Das ist ja ein ganzes Panorama von Menschen, die darüber erzählen.
Ja, das war von vornherein klar, dass da mehrere Leute zu Wort kommen. Denn mir ist in den letzten Jahren wirklich aufgefallen, dass eine neue Generation da ist in der deutschen Medienlandschaft, die sichtbar geworden sind. Sei es im Fernsehen, sei es in der Literatur, sei es in der Küche. Ne? Also da kommt eine neue Generation, die sehr selbstbewusst ihren Platz in der deutschen Gesellschaft einfordert und auch einnimmt. Und das fand ich so beeindruckend, weil ich bin 1,5 Generation. Ich bin in Vietnam geboren, bin hier aufgewachsen in Aachen und hatte dieses Selbstbewusstsein lange Zeit nicht und dachte, ja, ich bin hier geduldet, ich bin hier aufgewachsen und wurde auch so erzogen von den Eltern, sei, fall bloß nicht auf, sei unsichtbar und mach nicht so viel Lärm, ja, und sei fleißig. Und dieses Motto hat sich einfach jetzt geändert mit der neuen Generation. Mhm. Das finde ich großartig. Mhm. Und das wollte ich erzählen.
Mhm. Ja. Und interessant finde ich auch, dass dieser Film das erzählt und gleichzeitig erzählt er auch darüber, dass viele Menschen in Deutschland ja gar nicht viel wissen über die vietnamesischen Menschen, die hier leben, aus der vietnamesischen Community. Es wird immer wieder gesagt, dass viele vielleicht beim Vietnamesen essen gehen oder sowas, aber die Menschen, die Familien dahinter kennt man kaum. Was war dir denn wichtig, da zu vermitteln? Was sollten die Menschen denn da wissen?
Die Menschen sollten wissen, dass die vietnamesische Community überhaupt nicht homogen ist. Dass sie aus verschiedenen Gruppen und aus verschiedenen Gründen nach Deutschland gekommen sind und in verschiedenen Zeiten. Denn die deutsche Community, die Ende der 70er, Anfang der 80er nach Westdeutschland gekommen ist, das waren Geflüchtete aus Südvietnam, die sogenannten Boat People, die aus politischen Gründen geflüchtet sind. Und vor allem sich in Westdeutschland niedergelassen haben. Und deren Status war damals total klar. Die hatten keinen Weg zurück. Die sind gekommen, um zu bleiben und hatten auch sofort Asylrecht bekommen und auch Arbeitsrecht, durften sofort arbeiten gehen. Mhm. Das ist total wichtig für die Integration. Mhm. Und die zweite große, viel größere Gruppe waren die ehemaligen Vertragsarbeiter, die Mitte der 80er, Ende der 80er in die DDR gekommen sind. Und da wirklich einen limitierten Vertrag hatten, 5 Jahre hatten sie einen Vertrag für Unternehmen, für Factories irgendwie zu arbeiten. Und es war klar, die blieben nur für eine Zeit lang und gehen dann wieder zurück. Für beide Seiten war das klar, einvernehmlich.
Ja.
Und dann fiel
und dann
die Mauer.
Die
genau, dann fiel die Mauer und dann war alles nichtig. Mhm. Auch der ganze Vertrag und was sollten die Leute jetzt machen? Mhm. Zurück nach Vietnam, irgendwie ohne Geld verdient zu haben. Mhm. Das war auch ein Gesichtsverlust für die Leute. Mhm. Und man konnte auch der Familie dann nicht helfen, finanziell. Also man hatte auch kein Geld zurückzukommen. Manche hatten irgendwie Rückführungsgeld bekommen, manche aber nicht. Und dann haben sich viele entschieden, okay, ich bleibe in dieser Ungewissheit, bleibe hier, versuche Asylrecht zu bekommen. Aber es war wahnsinnig schwierig, weil das war ja die 90er Jahre in Deutschland. Das war nach der Wende die sogenannten Baseballschlägerjahre. Mhm. Und das war einfach nicht willkommen.
Ja. Genau, darum geht es ja auch in dem Film ganz viel. Wird ja auch Rostock-Lichtenhagen spielt da auch eine große Rolle, wird dargestellt. Und auch, wir sehen eben, du hast mit Schauspielerinnen gesprochen, die dann in diesem Film gespielt haben und wie die auch die Nacherzählung dieser Momente in Rostock-Lichtenhagen dann erlebt haben. Also wir merken, eine vielschichtige Geschichte, die da erzählt wird anhand eben dieses Superstar Strong in Vietnam, diese neue Doku von der Journalistin und Filmemacherin Minh Anh Sabaudet-Butch. Der Film heißt Endlich sichtbar, diese Doku von Vietnam nach Deutschland und die ist zu sehen seit heute in der ARD Mediathek und wir haben hier gesprochen in Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier.
Vielen Dank, Massimo.
Das Computerspiel Die Siedler, das war in den 90ern ein Riesenhit, ist ein Aufbauspiel. Das heißt, man baut Städte, Wege, Handelswege. 1993 das erste Mal erschienen. Seitdem gab es immer wieder Neuentwicklungen, neue Siedlerspiele auf allen möglichen Konsolen und Spielemöglichkeiten. Und jetzt kommt ein Spiel raus, das als geistiger Nachfolger von Siedler gilt, aber ganz anders heißt, nämlich Pioneers of Pagonia. Und was das mit Siedler zu tun hat und wie spielenswert es ist, das erzählt uns jetzt unser Spielekritiker Markus Richter. Hi Markus.
Hallo.
Ist das auch so ein Aufbauspiel wie Siedler? Sieht es ähnlich aus?
Es ist genau ein Aufbauspiel wie Siedler und es sieht auch ähnlich aus. Das heißt, dass man sieht so von leicht oben auf so eine leicht mittelalterliche, in diesem Fall mit Fantasy-Einschlägen, Welt in knuffiger Comic-Grafik, also wie so eine Miniaturlandschaft, also man auf einer Eisenbahn sozusagen, guckt auf eine Modelleisenbahn. Man setzt da, das ist das Spiel, man setzt da Gebäude rein und diese Gebäude haben immer so Wirtschaftsfunktionen, also es gibt Wohnhäuser oder Holzfällerhütten oder Werkstätten oder noch ganz viel mehr. Und dadurch werden dann so Wirtschaftskreisläufe in Gang gesetzt. Also ein Beispiel, man kann Flachs einsammeln, dann kann man daraus Stoff weben und wenn man Stoff webt, kann man daraus Rucksäcke bauen und wenn man Rucksäcke baut, kann man damit Entdecker ausrüsten, die dann losziehen, um diese Welt zu erforschen, weil das will man ja, man will sie erforschen und besiedeln. Und das ist sozusagen der spannende Kern. Das Spiel basiert fast vollständig auf dem Platzieren von Gebäude. Da wuseln dann da hunderte Männchen rum, aber man kann die nicht direkt steuern, außer die Militäreinheiten, aber sagen, man spielt wirklich nur das Platzieren und alles andere ergibt sich dann mehr oder weniger indirekt daraus.
Und gibt es ein konkretes Ziel, außer das Erforschen? Verfolgt man was oder baut man einfach?
Das ist bei dieser Art von Spielen mal so Frage, bringen die auch eine Geschichte mit? Pioneers of Pargonia bringt eine kleine Hintergrundgeschichte mit, die man in einer Kampagne mit 7 Leveln spielen kann. Irgendwas zwischen 20 und 40 Stunden, je nachdem wie schnell man selber ist, dauert das.
Als der Nebel kam, wurde unsere Welt zerrissen. Was das alles ausgelöst hat, wir wissen es nicht. Noch nicht. Wir werden unsere verlorenen Stämme finden und uns allen stellen, die das verhindern wollen. Denn wir sind Pioniere.
Diese dramatische Inszenierung ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von dem Spiel. Das Spiel, das sozusagen, das passiert nur am Anfang von diesen Leveln halt. Und dieses Level ist dann eine Insel, die man anfährt. Man muss dort eben diesen Wirtschaftskreislauf jedes Mal in Gang bringen und dabei entdeckt man etwas über die Spielwelt, erfährt also ein bisschen was über die Geschichte. Man muss aber auch klar sagen, das ist alles nur eine Kulisse. Das ist also irgendwie kein tiefgreifendes Drama. Das dient vor allem, dass man diese Spielmechaniken kennenlernt, dass man da eingeführt wird und diese Kreisläufe und die Abhängigkeit voneinander, dass man das begreifen und dann auch sich erspielen kann. Im Kern ist es aber wirklich eher die Welt aufbauen und erforschen, sie zu besiedeln eben. Aber für die Geschichte spielt man das nicht.
Okay, also jetzt nicht so eine super stringente Dramaturgie, keine Hochspannung. Wird es dann langweilig irgendwann oder wo liegt die Faszination beim Spielen?
Weil das so eine Mischung ist. Also einerseits, es sieht sehr süß aus. Man hat auch sehr schnell Erfolgserlebnisse. Man baut da Häuser und dann wuseln da Leute rum und dann sieht das alles ganz lustig aus. Man bringt quasi eine Welt zum Wachsen und es ist gleichzeitig aber sehr entspannt. Bei anderen Spielen in diesem Genre Aufbau, Management, Simulation kann es sehr schnell sehr hektisch oder sehr komplex werden oder beides. Und da kann man sehr hart und schnell scheitern. Hier ist die Spielgeschwindigkeit ähnlich so wie diese kleinen Figürchen, die da über dem Bildschirm wuseln. Und gleichzeitig bieten diese Abhängigkeiten, dieser Wirtschaftskreislauf und Gebäude, dies aber gibt trotzdem eine große Spieltiefe, wenn man will. Man kann entweder einfach vor sich hinbauen oder man kann seine Siedlung ganz sehr perfektionieren und die Abläufe möglichst effizient gestalten. Und diese Mischung hat immer ein gutes von einem schlechten Siedler unterschieden. Und darauf zielt auch Pioneers of Pargonia, diese Balance zu schaffen.
Ja, Siedler ist eben dieses Spiel, was ja so viele Leute kennen, was so legendär ist. Dieses neue Spiel jetzt, Pioneers of Pargonia, wie hängt das mit der Siedlerreihe zusammen?
Also diese Reihe, muss man erst mal sagen, die ist ja wirklich eben uralt, hat immer noch trotzdem eine riesen Fangemeinde. Dieses Jahr wurde zum Beispiel Siedler 2 für Amiga-Computer umgesetzt. Das sind Retro-Computer, darauf erschien der erste Teil und den zweiten Teil gab es nie, aber jetzt haben Fans das umgesetzt. Aber das Wichtigste, Volker Wertig. Das ist der Typ, der gilt als Erfinder der Siedler. Daran waren mehr Leute beteiligt, aber er ist der Schöpfer dieses Spiels und dieses Spielprinzip. Und das letzte Siedler, das wurde von Ubisoft gemacht, einer großen Firma, der gehört die Marke. Und Volker Wertig hat daran mitgearbeitet, aber dann wegen kreativer Differenzen das Projekt verlassen. Und das Spiel ist erschienen und hatte dann, ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, diesen Ruf, das ist zur Kategorie große Firma verwässert Grundidee einer Marke, um Geld zu machen. Also kein guter Ruf. Wertig hat eine neue Firma aufgemacht, um seine Idee eines modernen Siedlers umzusetzen. Und das ist eben Pioneers of Pargonia, das aus Markenrechtsgründen kein Siedler sein darf und kann, aber eben ein neues Siedler sein will.
Okay, also ein ganz neues Spiel vom Erfinder von Siedler. Und kann man sagen, ist es das neue, ist es das zeitgemäße Siedler für die Jetztzeit?
Es gibt ja mal zwei sozusagen Arten oder Perspektiven, wie man diese Frage beantworten kann, wenn es so um Klassiker und ihre Neuauflagen oder ihr Wiedererstehen gilt. Das eine ist die Fans, die also ganz tief in der Spielmechanik stecken, die teilweise sehr puristisch dann auch in ihrer Kritik sind. Und von dem, was ich da gesehen habe, sind die zufrieden. Es gibt Kritikpunkte, die lustigerweise auch beim klassischen Siedler schon vorgekommen sind. Zum Beispiel die Steuerung der Militäreinheiten ist ein bisschen sehr hakelig und anstrengend. Oder dass man nicht gegeneinander spielen, momentan zumindest. Das wird auch so ein bisschen bemängelt. Die andere Perspektive ist ja, ist es vielleicht auch was für SpielerInnen, die nicht so tief drinstecken, wie ja. es ja sozusagen das ursprüngliche Siedler auch war. Mhm. Die neu dazukommen vielleicht auch. Und das ist tatsächlich, es ist so ein entspanntes Herumbauen. Die Kampagne hat, wie gesagt, keine Tiefe, aber ist perfekt, ums Spiel reinzukommen. Alles wird schön erklärt. Man wird an die Hand genommen. Andere Spiele, wie gesagt, eskalieren schnell. Hier kriegt man Lust darauf, durch diese Kampagne sich dazu zu vertiefen und das verstehen zu wollen und dann vielleicht auch sozusagen mal ganz tief einzusteigen. Ich finde, das Spiel gibt sich selber sozusagen ein schönes Motto mit. In so einem Ladebildschirm gibt es immer so Tipps zum Spielen. Da steht bei dem einen, sind Sie gestresst? Schauen Sie einfach Ihren Pagonien bei der Arbeit zu. Und das kann man auch sehr entspannter machen oder die große Spieltiefe ergründen. Von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung.
Also für ein bisschen Entspannung im Endjahresstress, einfach Pagonien bei der Arbeit zuschauen. Pioneers of Pagonia ist erschienen für Windows-PC, kostet ca. 35 Euro. Und ich sage vielen Dank fürs Spielen und Besprechen hier in Deutschlandfunk Kultur, Markus Richter.
Sehr gern.
Die Demokratie, die steht unter Druck, die erlebt gerade nicht die stabilsten Jahre, aber womöglich wird sich das ja bald auch wieder ändern, denn KI hat die Möglichkeit, Demokratie nochmal ganz anders zu gestalten. Das Performance-Kollektiv Interrobang erkundet gerade diese Möglichkeiten. Welchen Einfluss kann KI auf demokratische Strukturen haben? Wie könnte man KI für mehr Teilhabe nutzen? Interrobang lädt dazu ein zu einem Live-Experiment im Hebel am Ufer in Berlin. Gestern war die Premiere und unser Theaterkritiker Gerd Brendel, der war da mit dabei.
Vor meiner Geburt hieß Gerechtigkeit, du tötest meinen Bruder, ich töte deinen Sohn.
Am Anfang spricht sie selbst, die Demokratie, als verwackeltes Kindergesicht von der Leinwand, ein bisschen altklug und ein bisschen kleiner Prinz von Saint-Exupéry.
Jetzt erklinge ich hier in eurem Theater, diesem alten Versammlungsort, der zugleich Tribunal, Zuflucht und Spiegel ist.
Diesen Spiegel wollen Lukas Jakob Huber und Claudia Splitt vom Performance-Kollektiv Interrobang ihrem Publikum an diesem Abend vorhalten. Denn
wir haben gesehen, wie die Demokratie die Blutrache überwand. Und wir sehen, wie sie nun wieder in den Schatten jener alten Logik zurückzufallen droht.
Es steht nicht gut um das alte Kind Demokratie. Kann die künstliche Intelligenz helfen? Aber vor deren Auftritt als Orakelstimme aus dem Off darf das Publikum erstmal ein bisschen Geschichtsquiz spielen und abstimmen. Wahr oder falsch? Scherbengericht im alten Athen? Wahr. Abstimmung durch Schattenlänge? Falsch. Idiotes. Antike Bezeichnung für einen egoistischen Politikmuffel? Wahr. Und weil im alten Athen nur um die 15% der Bevölkerung wahlberechtigt waren, darf irgendwann nur noch die erste Reihe abstimmen. Da klingt die Ankündigung von Claudia Splitt wie ein Versprechen.
Ja, lasst uns den Raum bitte wieder öffnen, alle sind dabei.
Das war ja das ursprüngliche Versprechen des digitalen Raums, Platz für alle. Alle dürfen alles sagen, was allerdings nicht bedeutet, dass auch alle von allen gehört werden. Letzteres könnte sich dank künstlicher Intelligenz endlich ändern. Das verspricht zumindest ein Chatbot, den die beiden Performerinnen befragen. Aber ein anderes Modell widerspricht und zeichnet das düstere Bild einer von Algorithmen kontrollierten Menschheit. Die Sprachmodelle antworten, je nachdem, auf welche Rolle sie vorher die User festgelegt haben, mit den sogenannten Systemprompts. Wie Mann oder Frau in den digitalen Datendschungel hineinruft, so schallt es heraus. Die riesigen Datenmengen, über die KI-Modelle verfügen, müssen interpretiert werden. Wie das funktioniert, zeigt der zweite Teil des Abends. Die Zuschauer und Zuschauerinnen werden zu aktiven Mitgliedern der kleinen Theatergemeinde, zumindest virtuell. Über unsere Mobiltelefone können wir uns ins System einwählen und nacheinander auf unterschiedlichen Grafiken positionieren. Auf einer Gerade zwischen Geburt und Tod. Wo befinde ich mich? Auf derselben Gerade, in welchem Zustand befindet sich meiner Meinung nach die Demokratie zwischen Geburt und Tod? Wo stehe ich politisch? Wie stehe ich wirtschaftlich da? Am Ende wird der Algorithmus aus allen Antworten vier Milieus herausfiltern. so wie früher die Marktforscher. Es gibt die technikgläubigen Dienstleister, die Internet-Aristokraten, Aristokratinnen, die vom System profitieren als Manager oder Influencerin. Es gibt die digitalen Totalverweigerer, Idioten und die digitalen Robin Hoods, die als potenzielle Hacker das System lahmlegen könnten. Die KI erfindet dazu Geschichten. Huber und Schmidt filmen sich mit ihrem Handy beim Hantieren mit ein paar Plastikflaschen und Bällen. Und je nachdem, ob die KI das Luxusleben der Internetprofiteure oder der Internetidioten zeigen soll, werden daraus auf der großen Leinwand eine Glamour-Hochzeit oder eine Lagerfeuer-Idylle. Lustig anzuschauen ist das und ein bisschen beängstigend. Die Premiere von KI Democracy von Interobank im Berliner Hau. Eine letzte Runde. Stimmt die folgende Aussage oder stimmt sie nicht? Ich frage die KI nach einer Kritik im Stil des Autors. Die Antwort nach 3 Sekunden? Kurz gesagt, Interobank stellt viele Fragen, beantwortet keine und feiert genau das als demokratischen Akt. Das ist nicht subversiv, sondern bequem. Und Bequemlichkeit war noch nie die stärkste Tugend der Demokratie. Wahr oder falsch? Antworten Sie jetzt. Oder fragen Sie das KI-Sprachmodell Ihrer Wahl.
Gerd Brendel war gestern bei der Performance Democracy AI von den Terrobank im Hempel am Ufer in Berlin. Und wenn Sie auch Lust haben, sich diesen Fragen und vor allem diesem Experiment zu widmen, zu stellen und vielleicht auch nach eigenen Antworten zu suchen, das Stück läuft noch bis Freitag jeden Abend im Hau 3 in Berlin-Kreuzberg.